Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast mit Fabian Knotneros und Lennart Gentz.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Knotneros und ich freue mich wie immer, dass Lennart Gentz neben mir Platz genommen hat.
Schönen guten Tag.
Schön, dass du da bist. Das Wintertransferfenster ist mittlerweile ja schon auch etwas länger geschlossen. Es gab schon zahlreiche Spiele. Dementsprechend wollen wir uns jetzt einmal 20 Neuzugänge aus dem Winter anschauen und deren Start beim neuen Verein bewerten. Ihr könnt ja direkt zu Beginn mal eure Top- bzw. Flop-Winterneuzugänge in die Kommentare schreiben. Und wir gehen mal direkt rein.
Genau, einmal kurz zur Eingrenzung vorher noch. Wir haben die 20 wertvollsten bzw. teuersten Neuzugänge der Bundesliga mit einbezogen. Deswegen fehlen ein paar Namen von Spielern, die man vielleicht hätte erwarten können. Zum Beispiel so ein Franz Kretzig ist mir jetzt bei der Recherche dann aufgefallen. Der ist nicht dabei. Das liegt halt einfach daran, dass er eben einen zu geringen Marktwert hat und deswegen in diesen 20 Neuzugängen nicht dabei sind. Und wir haben auch Spieler wie zum Beispiel Xavi Simmons, der ja offiziell im Winter jetzt auch verpflichtet wurde und deswegen offiziell ein Wintertransfer wäre, nicht mit reingenommen, weil er eben ja schon vorher beim Verein war und wir ihn dann einfach nicht als Winterneuzugang eingestuft haben.
Genau. Gleiches gilt für Pferd von Eintracht Frankfurt und wenn wir bei Frankfurt waren, dann bleiben wir da auch gleich, gehen nur von der Verteidigung in den Sturm. Da wurde im Winter El Yevahi verpflichtet für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille, hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben, bei einem Marktwert von 25 Millionen, 22 Jahre alt, Mittelstürmer. Ja, sollte, / soll die hinterlassene Lücke von Mamouche schließen. Wir können es vorwegnehmen, das hat er bis jetzt überhaupt noch nicht geschafft. 5 Bundesligaspiele gemacht. Keine einzige Torbeteiligung, nur ein einziges Mal in der Startelf. Man muss sagen, wirkt leider immer noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper, also so richtig Teil des Spiels wird er irgendwie nicht. Und man muss auch sagen, zuletzt stand dann auch häufig eher mal Batshuayi in der Startelf, wenn Ekitike geschont wurde. Zu Batshuayi kommen wir später auch nochmal. Oder halt regelmäßiger Can Usun. Deshalb, ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, da fällt die Bewertung eher schlechter aus, aber du darfst natürlich auch noch mal kurz deinen Senf dazugeben.
Genau, das hatten wir auch noch gar nicht gesagt. Wir bewerten jeden einzelnen Spieler immer auf einer Skala von 1 bis 10. 10 das Beste, 1 das Schlechteste.
In der Theorie ja auch 0 bis 10.
Genau, letztes Jahr bei den Sommerneuzugängen, Leute erinnern sich, hatten wir Palinha mit 0 von 10 bewertet. Würde ich mittlerweile wahrscheinlich auch nicht so weit höher gehen. Aber genau, noch mal zu Bahi. Ist so ein bisschen ähnlich wie bei Ekitike vor einem Jahr. Der kam ja auch neu. Damals, muss man sagen, hatte er noch nicht so diesen Druck, unbedingt funktionieren zu müssen. Jetzt gerade, Wahi hat diesen Druck, weil Mamouche weg ist. Trotzdem, auch Krösche hat das letztens nochmal betont, man sollte ihm halt Zeit geben. Ne? Er hat jetzt kam natürlich auch aus Frankreich, aus einer Situation, wo er relativ wenig da auch da gespielt hat. Deswegen ist es schon auch auf eine gewisse Art und Weise logisch, dass er seine Zeit braucht. Trotzdem bei einem Rekordzugang 26 Millionen Euro kann man schon, finde ich, auch deutlich mehr erwarten, auch zum Start. Deswegen habe ich eine 3 von 10 auf meinem Zettel stehen.
Ich war noch drastischer.
Echt?
Ich habe eine 2 von 10 stehen.
Okay. Ja, kann ich.
Aber wir können uns gerne auf eine 2, also ich gehe auch mit einer 3 mit. Du sagst jetzt,
ja, ich
gehst mit einer 2 mit.
Es sind halt diese Ansätze halt zu sehen, aber du hast eigentlich schon recht, für einen 26 Millionen Spieler, nach dem aktuellen Zeitpunkt ist das deutlich zu wenig, ja.
Dann gehen wir mit einer 2 von 10. Wir bleiben in der Offensive, gehen zu Leverkusen. Emiliano Buendia, Laie mit Kaufoption, die bei 20 Millionen Euro liegen soll, von Aston Villa. Der Marktwert liegt bei 18 Millionen, er ist 28 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler, da aber komplett flexibel einsetzbar. Wurde als Ersatz für den an der Achillessehne verletzten Terrier geholt. Und da muss man ja schon sagen, selbst Terrier war ja eigentlich nur Ergänzungsspieler. Hat da sehr, sehr unregelmäßig gespielt und so sieht es halt auch bei Buendia aus, muss man sagen. Darf von Anfang an ran, wenn halt rotiert wird, jetzt im DFB-Pokal oder in der Liga zwischen den Champions-League-K.O.-Rundenspielen gegen Werder, da darf er dann auch nochmal ran. Hat halt dementsprechend erst 112 Minuten gespielt in der Bundesliga und 9 Minuten in der Champions League. Wie Wahi noch keine einzige Torbeteiligung. Also da würde ich aber halt von der Bewertung jetzt, du sagst ja auch gleich nochmal natürlich was zu ihm, nicht ganz so harsch sein, weil er halt mit anderen Voraussetzungen geholt wurde wie ein Wahi, sag ich.
Ja, gehe ich mit. Ich habe trotzdem eine 2 von 10 stehen.
Ja.
Weil ich finde halt bis jetzt war wirklich, also seine auffälligste Aktion war wirklich bis jetzt der Streit mit Victor Boniface.
Stimmt.
Das ist so das, wo am meisten über ihn geredet wurde. Ansonsten, die beiden Male, wo er in der Startelf stand, muss man ja auch ganz deutlich sagen, gegen Werder wurde er beim Stand von 0-1 ausgewechselt, gegen Köln beim Stand von 0-2. Die haben es dann zwar noch gedreht, ohne ihn, aber es waren letztendlich, wenn er gespielt hat, hat Leverkusen wirklich deutlich, deutlich schlechter gespielt. Und er hat bis jetzt auch wirklich, kann mich an kaum eine wirklich gute Aktion von ihm erinnern. Deswegen, auch wenn es ja eine andere Voraussetzung als bei Wahi ist, ja, ich würde mich deswegen, hast du schon recht, auf eine 3 von 10 vielleicht einigen. Ich weiß nicht, was
ich
finde.
Ich habe eine 3.
Ja, dann nehmen wir da eine 3. Das passt, weil er halt, genau wie gesagt, nicht so teuer war. Aber er war für mich ja eigentlich noch mehr so diese Sofortverstärkung oder die gewünschte Sofortverstärkung. bei der man sich auch mehr erhofft hat, finde ich, sofort schon als bei Wahi.
Ja, auf eine gewisse Art und Weise gebe ich dir recht. Andererseits, er wurde als Ersatz für Terry geholt, der sich verletzt hat.
Ja.
Mit der Voraussetzung, nicht unbedingt direkt Stammspieler zu sein, sondern halt ein Zubrot quasi zur ersten Elf, den du ohne Probleme immer reinschmeißen kannst. Und das kannst du halt quasi gerade nicht, weil es dann halt nicht funktioniert. Dementsprechend gebe ich dir recht, aber deshalb würde ich halt nicht ganz so hart ins Gericht.
Aber ich verstehe es, okay. Wahi war deutlich teurer, Buendia ist nur geliehen, deswegen beide aber sportlich bis jetzt enttäuschend. Wahi 2 von 10, Buendia 3 von 10.
Machen wir weiter mit Andreas Skov-Olsen. Ich glaube, da gehen wir mit der Bewertung weiter nach oben. Ist für 14 Millionen im Winter vom Club Brügge geholt worden. Marktwert 16 Millionen, 25 Jahre alt. Beackert die rechte Seite da komplett. Sei es rechts außen, rechts Mittelfeld, rechts Verteidiger, das kann alles. In der belgischen Liga war sehr, sehr torgefährlich unterwegs gewesen. In der Bundesliga muss man jetzt sagen, erst in Anführungsstrichen eine Vorlage, aber muss sagen, die rechte Seite hat sich dadurch jetzt schon deutlich stabilisiert und den Angriff noch ein bisschen flexibler gemacht. Also es war schon viel Konter und Amura und viel Spaß. So ist jetzt nochmal zumindest eine andere, also nicht nur die linke Seite, sondern auch ein bisschen mehr die rechte, die da ins Spiel kommt. Also ich finde, das merkt man schon. Zunächst war er als Joker aktiv, jetzt aber auch zuletzt in der Startelf gewesen. Soll ich schon meine Bewertung kundtun oder möchtest du noch was anderes sagen? Du lächelst mich die ganze Zeit so an.
Du kannst gerne noch warten, weil ich das tatsächlich eine ganz andere Einschätzung habe. Also das erste Mal, ich weiß auch, bei den Sommerneuzugängen waren wir uns eigentlich fast immer relativ einig. Jetzt gerade haben wir das erste Mal eine ziemlich große Diskrepanz, glaube ich, weil ich finde, Skov-Olsen hatte ich sehr, sehr hohe Erwartungen, als er gekommen ist. Und bis jetzt, er saß die ersten 5 Spiele auf der Bank, jetzt erst die letzten 2 Spiele in der Startelf, da dann ein Scorer, ja. Aber ich habe mir da auch deutlich, deutlich mehr erwartet. Also ich bin da...
Also meine Bewertung ist jetzt auch nicht richtig gut, das auf gar keinen Fall.
Ja, okay. Wir können es jetzt ja mal sagen. Also ich bin leicht über halt dann Buendia und Wahi gegangen und zwar auf eine 4 von 10.
Ja, ich war bei einer 5. Na gut. Aber dann können wir auf eine 4 gehen. Also das hat sich vielleicht gerade besser angehört, als es eigentlich wäre.
Weil du meinst, du deutlich weiter nach oben, Barker die rechte Seite, das hat sich sehr positiv angehört. 5 von 10 kommt hin, ja.
Nee, also
sind wir doch nicht so weit auseinander.
Es hat sich halt deutlich positiver angehört, als die anderen beiden davor.
Das, ja,
da gebe ich dir recht. Aber ich wäre maximal bei einer 5, kann mich aber auch mit einer 4 anfreunden.
Dann gehen wir mit einer 4. Ich finde, da ist schon noch Luft nach oben. 14 Millionen ist auch eine ordentliche Stange Geld für Wolfsburg. Also da habe ich schon ein bisschen mehr erwartet. Deswegen, 4 von 10 ist super.
Dann gehen wir weiter in der Tabelle nach unten.
Und muss zwar, überlegen, ne?
Ich muss echt kurz überlegen, zum BVB, zu Kane Chukwuemeka vom FC Chelsea ausgeliehen. Der BVB besitzt eine Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro. Sein Marktwert liegt bei 15 Millionen, ist 21 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, kann aber auch auf der Außenverteidigerposition oder Innenverteidigerposition spielen. Genau das war der Grund, warum Dortmund ihn geholt hat, weil er in der Defensive flexibel einsetzbar ist. Ja, in der Bundesliga erst 2 Spiele gemacht, 36 Minuten Spielzeit. Die beiden Partien hat der BVB aber gewonnen. Und in der Champions League hat er auch nur 4 Minuten gespielt gegen Sporting, aber auch da hat er gewonnen. Das heißt, bei den einzigen Siegen 2025 vom BVB stand Chukwuemeka auf dem Platz. Das hört sich jetzt vielleicht auch wieder positiv an. Und die Aussagen von Kovac nach seinem Debüt klingen auch positiv. Er hat zum Beispiel gesagt, das war sensationell gut. Wir haben gesehen, welche Fähigkeiten er hat, wie er den Ball an- und mitnimmt, wie er sich sofort in die Spielrichtung dreht. Das ist schon einzigartig. Er hat eine sehr gute Beschleunigung und Technik. Der Junge wird uns Freude machen, wenn er gesund bleibt. Jetzt ist er halt schon zum zweiten Mal verletzt, leider. Und wir sprechen halt über 36 Minuten Spielzeit in der Bundesliga und 4 in der Champions League. Natürlich reden sie ihn sich gut, aber es war halt im Großen und Ganzen nicht gut.
Ja, ich finde es super, also ich war kurz vor, er ist es nicht zu bewerten, weil er halt, wie gesagt, super wenig gespielt hat und eben auch aber durch 2 Verletzungen, das ja auch nicht so, also er spielt ja nicht, weil er schlecht ist, sondern er spielt nicht, weil er verletzt ist und das ist dann schon kurz vor nicht zu bewerten. Ich habe ihn tatsächlich aber sonst relativ gut bewertet, weil er, wie du es ja auch gesagt hast, halt eben, als er gespielt hat, sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Hat gegen Union beim 6-0 auch 2 Tore indirekt eingeleitet, auch wenn es keine direkten Vorlagen waren. Aber er hatte da schon in der kurzen Spielzeit, die er hatte, einen sehr, sehr großen Impact. Und deswegen bin ich halt, also ich habe mir aufgeschrieben, entweder nicht zu bewerten oder 7 von 10. Weil ich halt, weil ich halt finde, er hat schon, wenn er gespielt hat, halt dann schon gezeigt, warum man ihn geholt hat. Und
ja, aber ich tue mich trotzdem schwer, ihm eine 7 von 10 zu geben. Auch wenn es okay bis gut war, aber ich stehe halt bei einer 5 von 10.
Dann einigen wir uns auf die Mitte, auf eine 6.
Okay.
Oder kannst du dich auch damit nicht anfreunden?
Wenn ich sehe, welche anderen Leuten wir eine 6 gegeben haben, die noch kommen, oder ich zumindest, dann wäre ich schon eher bei einer 5.
Ich verstehe, was du meinst, weil es halt dieses, durch die Verletzungen, es ist immer schwierig, wie man solche Verletzungen bewertet. Ist es dann, natürlich wird der Transfer dadurch schlechter, auch wenn du nichts dafür kannst, weil du eben einen Spieler geholt hast, der jetzt nicht spielen kann.
Richtig.
Aber willst du es dem Spieler schlecht ankreiden? Eigentlich nicht.
Ja, kannst
du
eigentlich nicht.
Aber ich verstehe schon, wir bewerten den Transfer und nicht den Spieler. Deswegen ist der Transfer durch die Verletzungen eher eine 5 von 10, da hast du schon recht.
Jetzt muss ich das nächste Mal ein bisschen in deine Richtung kommen.
Ich bin immer offen für Kritik,
das weißt du doch. Sehr. Wir gehen weiter zu Niklas Beste, ein Bundesliga-Rückkehrer, und zwar für 8 Millionen von Benfica zum SC Freiburg. Vorher ja bis zum Sommer bei Heidenheim gespielt, Marktwert 14 Millionen, 26 Jahre alt. Ich sag mal so, Skov Olsen war auf der rechten Seite komplett überall einsetzbar. Beste ist das Gegenstück auf der linken Seite. Von links außen zu Linksverteidiger, da geht alles. Ja, bei Benfica muss man sagen, da hat es halt nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Roger Schmidt, der ihn geholt hat, wurde dann ja auch relativ schnell entlassen. Jetzt zurück in der Bundesliga. Man muss sagen, bei Freiburg ja eigentlich auch mit einem sehr, sehr guten Team, was er hat. Und vor allem das Wichtigste in einem ruhigen Umfeld. Also ich glaube, da kannst du ja gefühlt, nicht böse meinen, machen, was du willst. Das interessiert im besten Fall einfach keinen. Natürlich hat er halt eine große Konkurrenz. Dingchi, Grifo und Co., die da spielen können. Deshalb erstmal nur Joker-Einsätze, 83 Minuten Spielzeit, eine Vorlage.
Kein Startelf-Einsatz.
Kein Startelf-Einsatz.
Ich finde, es ist ein sehr gut mit Skov Olsen zu vergleichen. Beides relativ teure Neuzugänge mit einem relativ hohen, mit einer relativ hohen Erwartung gekommen. Beide bis jetzt noch nicht wirklich viel langfristig gespielt. Beide jetzt mit einer Vorlage in den letzten zwei Spielen. Es ist so, ja, man sieht, was sie können, und es ist auch noch absolut nicht ausgeschlossen, dass sie das Talent oder das Können noch zeigen in den nächsten Wochen und Monaten oder auch in den nächsten Jahren sogar. Aber bis jetzt ist es dann eher nichts. Das ist sowieso so ein Ding, was mir bei der Bewertung von den meisten Spielern aufgefallen ist, bei Winterneuzugängen, so, die brauchen halt so. Und es ist halt, es ist schon schwierig, dann nach zwei Monaten ein Fazit zu ziehen. Das ist uns ja auch klar. Trotzdem wollten wir es halt jetzt ziehen, weil es ja schon auch interessant ist, wie sich die Neuzugänge zum Start schlagen. Und es gibt ja auch welche, die zum Start direkt eingeschlagen sind. Trotzdem muss man bei Beste halt schon sagen, er stand noch nicht einmal in der Startelf. Und das für einen Spieler, der letztes Jahr noch einer der Top-Vorlagengeber der Liga war. Ich finde, da muss man schon trotz der Eingewöhnungszeit, die man ihm eingesteht und die man ihm ja auch in Freiburg geben wird, schon auch eine schlechte Note geben.
Ja, ich glaube, bei meiner Bewertung, wenn ich die jetzt gerade da so sehe, da ist noch so ein bisschen das Heidenheim-Saison vielleicht mit drin.
Ich glaube auch, das ist tatsächlich auch, weil man bei Freiburg immer denkt, ja, die haben halt einen Plan mit ihm. So,
genau.
Die bauen ihn behutsam auf.
Der hat immer gespielt, der ist immer reingekommen.
Genau, bei Wolfsburg ist es ja aber auch genauso. Die haben ja theoretisch auch einen Plan, aber bei Freiburg ist man immer so...
Man ist
positiver.
Ja, das stimmt. Ich habe eine 5 von 10 aufgeschrieben, aber
ich habe eine 4 von 10.
Eigentlich ist es eine 4 von 10.
Wie bei Skov Olsen. Guck mal, jetzt bist du mir noch entgegengekommen, was du ihm angekündigt hast. Passt.
Wir nehmen die 4 von 10.
Wir gehen zurück nach Wolfsburg.
Richtig. Mats Rösslev, Laie mit Kaufoption in Höhe von 6,5 Millionen Euro, Marktwert 12 Millionen, 25 Jahre alt. Ebenfalls rechter Verteidiger, ist der Ersatz für den zu Leipzig gewechselten Riedle Baku. Zu dem kommen wir später auch noch. Das Zitat nach seiner Verpflichtung können wir einmal gerne vorlesen von Marcel Schäfer. Mit Mats gewinnen wir einen variablen, hervorragend ausgebildeten Defensivspieler, der für sein Alter viel Erfahrung mitbringt und zugleich noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Wir freuen uns sehr, dass wir Mats vom VfL überzeugen konnten. Das Ergebnis, 2 Startelf-Einsätze, ist nur gegen Leverkusen nicht zum Einsatz gekommen, sonst immer gespielt, und duelliert sich komplett aktuell mit Kilian Fischer. Und da wird sich jetzt in den nächsten Wochen entscheiden, wer bekommt den Stammplatz. Ist es Rösslev, ist es Fischer? Und dementsprechend ist er jetzt halt gerade so am Scheideweg. Ist es halt eine positive Entwicklung, eine positive Bewertung, oder ist es eine negative Bewertung? Deshalb nehme ich es jetzt vorweg, habe ich genau gerade die goldene Mitte genommen und eine 5 von 10 gesetzt.
Ja, ich war auch so bei 5 oder 6. Ich habe mich für eine 6 von 10 entschieden, weil ich schon das Gefühl hatte, jetzt in den letzten Spielen, wo er mehr gespielt hat, war bei Wolfsburg schon eine positive Tendenz zu erkennen. Auch jetzt gegen St. Pauli zum Beispiel, die erste Halbzeit hat Fischer bekommen, da lag man 1-0 hinten, zur Halbzeit kam Rösslev rein, man hat noch 1-1 gespielt. Also das war schon in den letzten Spielen so, dass man das Gefühl hatte, Rösslev hat sich so langsam an Fischer vorbeigearbeitet, und deswegen habe ich mich dann für eine 6 von 10 entschieden. Trotzdem, man muss halt auch sagen, sein Marktwert liegt auch dreimal so hoch wie der von Fischer.
Ja.
Das heißt, es ist schon auch...
Eigentlich sollte er sich durchsetzen.
Genau, es ist schon auch erwartbar gewesen, dass er sich durchsetzt, und dass es so lange gedauert hat, könnte man ihm auch wieder negativ ankreiden.
Das spricht dann vielleicht doch mehr für eine 5 von 10.
Na, hast du recht, und dann... wir wechseln uns wirklich ab. Ich gehe jetzt wieder mit einer 5 von 10 und gleich kommst du mir wieder entgegen.
Wahrscheinlich. Wir gehen nach Sinsheim zur TSG. Basumana Touré, für 10 Millionen Euro von Hammarby verpflichtet worden. Marktwert 9 Millionen, zum Zeitpunkt des Wechsels war er 18, jetzt ist er schon 19 Jahre alt. Flügelspieler, sowohl links als auch rechts außen, und auch da mal wieder ein Zitat zu seiner Verpflichtung. Basumana hat sich durch seine konstant starken Leistungen in Schweden in den Fokus vieler europäischer Topclubs gespielt. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für seinen nächsten Karriereschritt am Ende voller Überzeugung für die TSG Hoffenheim entschieden hat. Basumana ist ein hochtalentierter und dadurch natürlich auch sehr spannender Spieler, der in seinem jungen Alter bereits über sehr gute Fähigkeiten verfügt und trotzdem noch enormes Entwicklungspotenzial in sich trägt. Er ist ein schneller, technisch starker und torgefährlicher Offensivspieler, der sehr gut zu unserer Spielphilosophie passt. Natürlich, das soll natürlich nochmal schöner klingen, als es vielleicht im Endeffekt einfach einmal ist. Aber da muss man schon mal sagen, Respekt an die TSG, dass man sich da gegen andere Clubs durchgesetzt hat und so ein Talent verpflichten konnte. Andererseits, natürlich, sie haben jetzt auch gesagt, sie wollen ihn ruhig aufbauen und so weiter, aber das ruhig aufbauen ist bis jetzt 4 Spiele über 40 Minuten.
Ja.
Also wahrlich nicht viel. Konnte dementsprechend, muss man sagen, kaum mehr als Ansätze zeigen.
Da bin ich aber auch wieder sehr, sehr stark in dieser Richtung, okay, der ist halt 18 beziehungsweise jetzt 19. So, das war, auch wenn er ein Riesentalent ist, schon abzusehen, dass er jetzt nicht im Abstiegskampf direkter Führungsspieler wird. Deswegen finde ich, ist das so ein Spieler, das ist für mich eine ganz klare 5 von 10. So ganz einfach in der Mitte. Ist ein Talent, kann man bis jetzt noch nicht so richtig bewerten, weil die guten Zeiten von ihm werden noch kommen. Und wenn sie nicht kommen werden, dann kann man dann später noch quasi mit der Bewertung runtergehen. Bis jetzt ist es aber halt einfach noch zu früh, um ihn zu bewerten. Deswegen ist es für mich einfach die Mitte 5 von 10.
Ist in Ordnung. Ich war bei einer 4 von 10, dann gehe ich jetzt wieder einen rauf. Wir wechseln uns, wie gesagt.
Meinst du, weil er zu teuer war, um jetzt noch...
Ja, ich finde, so 10 Millionen ist halt schon echt nicht wenig.
Ja.
Ja, das ist halt schon, wie es so schön heißt, ein Invest in die Zukunft. Aber da hätte ich mir schon vorgestellt, dass was mehr als 4 Spiele und 40 Minuten.
Ja. Aber wir sind halt andere 10 Millionen als bei Skov Olsen, weil der kam halt schon so direkt als, der muss jetzt liefern, und Touré ist halt schon einer, wo klar war, okay, der wird irgendwann mal liefern, aber jetzt noch nicht unbedingt.
Wir gehen mit einer 5 von 10.
Super. Beim nächsten Spieler bin ich sehr gespannt. Das finde ich ist super schwer.
Mario Hermoso, Leverkusen, per Leihe von der AS Roma verpflichtet, Marktwert 10 Millionen, 29 Jahre alt, Innenverteidiger, wurde wie Buendia eigentlich als Backup verpflichtet, soll die Belosian-Verletzung auffangen. Ein sehr, sehr erfahrener Spieler, kann Viererkette, kann Dreierkette, dementsprechend dann halt auch Fünferkette, dort auch flexibel einsetzbar. Also ob es jetzt die zentrale Position ist, die linke Position, die rechte Position, das geht alles. Was man da auf jeden Fall sagen kann oder muss, ist ein richtig alter Haudegen, der ist durch die Atletico-Schule gegangen unter Diego Simeone. Ich glaube, der weiß, wie man hart verteidigen kann bzw. muss, ist dementsprechend auch, finde ich, rigoros im Zweikampf. Hatte bis jetzt 3 Bundesliga-Startelf-Einsätze, auch in der Champions League direkt gespielt. Wenn man jetzt sich die Leistung anguckt, finde ich, das ist so das Erste, wo man sagt, da könnte man vielleicht ein bisschen negativer wirken oder negativer bewerten, aber auch nur im Gesamtkonstrukt Bayer Leverkusen. Ich finde, er persönlich hat es im Rahmen seiner Möglichkeiten, also ich finde, Leverkusen ist jetzt nicht schlechter geworden, weil er hinten gespielt hat, sondern sie sind generell ein bisschen schwächer geworden in einzelnen Spielen. Deshalb war ich jetzt bei einer 6 von 10, weil ich finde es eigentlich, das, was er gezeigt hat und mit welcher Intention er geholt wurde, finde ich es gut.
Ich bin auch mit einer 6 von 10 gegangen, aber ich habe auch geschwankt zwischen 8 von 10, weil er so viel mehr gespielt hat, als ich es eigentlich gedacht hätte, und irgendwie aber auch 4 von 10, weil seine Leistungen teilweise halt auch wirklich schlecht waren. Er hat gegen Werder auch einen richtig dicken Bock drin gehabt zum 1-0. So, das ist schon halt nicht unbedingt das Niveau, was Leverkusen gewohnt ist, aber trotzdem auf eine andere Art und Weise halt, also weil er halt von Rom kam und da auch komplett auf der Bank gesessen hat. Und ich halt wirklich gedacht habe, okay, wie soll der denn sich gegen Hinka, Pieta, Tabsoba durchsetzen?
Ja.
Jetzt hat er von 8 Spielen 5 in der Startelf gestanden, also in mehr als der Hälfte, hat mehr Spielzeit bekommen als Tabsoba. Gut, er war auch kurz verletzt, aber trotzdem hat einfach halt viel zu viel gespielt, viel mehr gespielt, als ich es eigentlich gedacht hätte. Deswegen ist es jetzt eine 6 von 10 geworden bei mir. Ich habe auch nochmal geguckt, die 5 Spiele, die er in der Startelf stand, muss man ehrlicherweise aber auch sagen, 3 Niederlagen, also einmal gegen Werder, dann die beiden gegen Bayern, ein Remis gegen Wolfsburg und dann der eine Sieg gegen Frankfurt. Also von den 5 Startelf-Spielen nur ein Sieg, spricht auch nicht für ihn.
Ja.
Und trotzdem bin ich irgendwie bei einer 6 von 10, weil es halt so ein unscheinbarer Transfer war, der dann letztendlich ja doch irgendwie ganz gut funktioniert hat durch die Spielzeit.
Eben, also die Alternative wäre halt, was wäre die Alternative gewesen, wenn bei der Tabsoba-Verletzung auch? Hättest du dann
Andrich
gestellt? Also deshalb, wie gesagt, mit der Intention, mit der er geholt wurde, finde ich das ein guter Transfer.
Genau.
Natürlich mit persönlichen Aussetzern teilweise, aber ich glaube, den Transfer an sich kann man vernünftig oder ansatzweise in die gute Tendenz bewerten.
Ich finde auch 6 von 10 passt.
Und du hattest bei Hermoso am Anfang schon gesagt, das ist von der Bewertung her schwierig. Bei Orban fand ich es auf eine gewisse Art und Weise auch sehr, sehr schwierig.
Ja.
Denn ja, wir sprechen über Gift Orban, für 9 Millionen von Lyon zu Hoffenheim gewechselt. Marktwert 10 Millionen, 22 Jahre alt, Mittelstürmer. Ein Jahr vorher, im Januar 2024, erst zu Lyon gewechselt. Galt damals ja als sehr, sehr großes Sturmtalent. Jetzt der Wechsel zur TSG. Und da fand ich so am Anfang, wenn man jetzt die allerersten Spiele bewertet, klarer Flop.
Ja.
Das sah für mich ganz, ganz stark nach einem Transferflop aus. Die ersten beiden Spiele, die er gespielt hat, Wolfsburg und Bayern, ganz klar verloren. Gegen Kiel dann nicht mal zum Einsatz gekommen, zwar im Kader. Im Anschluss dann aber, in den nächsten 7 Spielen, 4 Buden gemacht. Und die Quote kann sich dann durchaus schon sehen lassen für Hoffenheim, die zuletzt auf der Stürmerposition viel probiert haben, aber wenig funktioniert hat. Und 4 Tore in 7 Spielen, ich glaube, das ist schon was Hoffenheim sich dann vorstellt von einem Winterneuzugang, von einer Direktverstärkung. Und wir hatten bei Hermoso die 6 von 10 und du hattest gesagt, du warst von einer 4 bis 8 von 10, war alles drin. So extrem war es jetzt bei Gift Orban bei mir nicht, aber ich bin bei einer 6 von 10.
Ich bin tatsächlich
die letzten Spiele haben ihn halt gerettet.
Ja, ich bin tatsächlich jetzt auf eine 8 von 10 hochgegangen, sogar durch die Spiele. Halt einfach, weil wirklich die Reihen, also ich bin genauso wie du rangegangen. Die ersten Spiele dachte ich auch schon so, boah, das ist ja wirklich ein kompletter Flop. Dann aber jetzt 4 Tore und ich habe mal geguckt, alle Winterneuzugänge, über die wir jetzt gesprochen haben, oder so, also nicht nur die, über die wir sprechen, sondern alle, hat kein anderer Winterzugang, hat mehr als 2 Tore und er hat 4. Also ist ja schon in dieser kurzen Zeit, wir haben eben die ganze Zeit gesagt, ja, Winterneuzugänge brauchen Zeit, ne, und manchmal will man aber eine Sofortverstärkung. Hoffenheim, als sie gekommen ist, war Hoffenheim 15. Jetzt gerade sind sie 13. mit 6 Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang. Also die Tendenz, zumindest was die Ergebnisse angeht bei Hoffenheim, ist positiv. Wir sprechen auch gleich noch über einen weiteren Neuzugang, der auch im Winter gekommen ist und auch eingeschlagen ist. Also auch wenn die, ja, das so, dass er manchmal noch so ein bisschen verloren wirkt im Sturmzentrum, aber diese 4 Tore als Stürmer, so, das ist halt einfach sein Job. Und wenn er den macht, ist es für mich eine 8 von 10. Ich verstehe aber durch die Argumente, dass er am Anfang nicht so wirklich drin war, dass man auf eine 7 runtergehen kann.
Ja, dann treffen wir uns wieder in der Mitte. Lass uns bei der Mitte treffen und eine 7 von 10 für Gift Orban nehmen.
Übrigens, Fun Fact, die beiden anderen Spieler, es gibt 2 weitere Spieler mit 2 Toren, 2 Neuzugänge. Das ist einmal Kostas Masuras von Bochum und David Zetsch, der Innenverteidiger von Kiel. Sind beide nicht dabei, weil der Marktwert nicht reicht. Also alle anderen Spieler, über die wir hier im Podcast reden, haben maximal ein Tor.
Dann gehen wir nach Leipzig zu Kostas Nedeljkovic, Leihe mit Kaufoption von Aston Villa. Die soll bei 10 Millionen liegen. Mit Boni kann die noch auf bis zu 15 Millionen Euro anwachsen. Marktwert 8,5 Millionen, 19 Jahre alt, rechter Verteidiger. Neben Baku der 2. Neuzugang auf der Position. Natürlich da Stichwort Verletzung Henrichs mit seiner langwierigen Verletzung. Auch da, wie bei Touré von Hoffenheim, einer für die Zukunft. Bislang halt nur 36 Minuten gespielt in 3 Partien. Dabei kaum aufgefallen, weder positiv noch negativ. Bei Touré hatten wir, glaube ich, eine 5 von 10 genommen.
Habe ich jetzt auch auf dem Zettel.
Dementsprechend können wir das, glaube ich, abkürzen. Warum sollten wir da eine andere Bewertung nehmen als bei Touré? Ja. Es ist quasi genau das Gleiche.
Er hat halt auch da gute Ansätze gezeigt. Man hat genau gesehen, warum Leipzig ihn auf dem Zettel hatte. Das ist ja auch erstmal kein großer Zufall. Wenn Leipzig dich auf dem Zettel hat, dann heißt das schon, dass du auf jeden Fall ein gewisses Talent mitbringst. Das hat er auch gezeigt in den Einsätzen. Ist halt noch nicht weit genug, um regelmäßig zu spielen, aber eine 5 von 10 passt auf jeden Fall.
Wir gehen jetzt zu einem Spieler, der in der Bewertung, glaube ich, wieder weiter oben anzusiedeln ist. Und zwar zu Finn Jeltsch. Für 8 Millionen vom 1. FC Nürnberg zum VfB Stuttgart gewechselt. Marktwert 5 Millionen, 18 Jahre alt, Innenverteidiger. Eines der, wenn nicht sogar das größte deutsche Innenverteidigertalent aktuell.
Würde ich so unterschreiben, ja.
Hat dementsprechend seine Verpflichtung direkt gerechtfertigt. Startelf gegen Hoffenheim Bayern. Gerade gegen Bayern, finde ich, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Konnte sich da gegen Kane behaupten, beziehungsweise die haben sich da ja einige knackige Duelle geliefert. Und ich sage mal so, wenn du als 18-jähriger Verteidiger aus der 2. Liga kommst, dann Startelf gegen einen Harry Kane spielst, der schon sehr, sehr viel mitgemacht hat, der eine enorme Qualität hat und dich da beweisen kannst. Natürlich hat er nicht jedes Duell gewonnen, keine Frage, aber das erwartet man dann in dem Moment vielleicht auch nicht. Finde ich, war das sehr, sehr ansehnlich. Zuletzt jetzt gelb gesperrt gefehlt, obwohl er nur eine für den VfB bekommen hat, aber halt 4 für Nürnberg. Meine Bewertung ist die höchste des heutigen Tages bis jetzt.
Okay.
Eine 7 von 10.
Wenn das war bis jetzt die höchste? Echt? Ich dachte, wir wären schon einmal höher gegangen.
Nee,
okay. Für mich ist auch die höchste, aber ich bin sogar mit einer 8 von 10 gegangen.
Okay.
Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich halt, wie du es auch gesagt hast, schon dieses Spiel gegen Bayern fand ich halt sehr, sehr aussagekräftig. Weil da so zu bestehen, in dem Alter, wenn man bis jetzt nur vorher 2. Liga gespielt hat, klar, dass er ein Riesentalent ist, wusste man. Das war auch abzusehen, dass Stuttgart trotzdem ja so eine schon beachtliche Summe Geld für einen so jungen Spieler gezahlt hat, dass jetzt gerade wenn wir mal Can Usun uns angucken oder auch einen Uedraogo, auch wenn der viel verletzt war, das waren ja auch beides letztes Jahr Spieler, die für eine ähnliche Summe aus der 2. in die 1. Liga gegangen sind und die haben schon deutlich mehr Anlaufzeit gebraucht. Jetzt so ein Finn Jeltsch gegen Bayern, wirklich bockstark. Klar, dass der jetzt noch nicht vielleicht komplett gesetzt sein wird und auch mal wieder noch Spiele auf der Bank kriegen wird, das glaube ich auch nochmal. Aber irgendjemand hat das gesagt, ich weiß nicht mehr wer. Das war, glaube ich, bei irgendeinem Bundesligaspiel, irgendein Experte. So, in Nürnberg war er ein Junge, jetzt in Stuttgart ist er zum Mann geworden. So, und so ein bisschen so hat das in seiner Spielweise, hat sich das auch wiedergespiegelt. Man hat richtig gemerkt, er scheut sich, der ist jetzt nicht so ein kleiner Junge, der da jetzt irgendwie ein bisschen Angst vor den großen Bayern hat, sondern auch wieder einmal Davies umgekloppt hat. Der hat auf jeden Fall keine Angst gehabt. Und ich glaube, der wird Stuttgart noch richtig Freude bereiten und dann in den nächsten Jahren auf jeden Fall der nächste große Durchstarter beim VfB werden. Deswegen bin ich mit einer 8 von 10 gegangen.
Dann gehen wir auch mit einer 8 von 10, weil ich glaube, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, es kommen nicht mehr so viele, die in diese Region
viele eher enttäuschende kommen. Neuzugänge im Winter dieses Jahr, ne?
Wir gehen von der Bewertung zum Beispiel jetzt wieder ganz, ganz weit runter, meiner Meinung nach, und zwar zu Arnaud Nordin, für 1 Million von Montpellier geholt, zu Mainz 05, Vertrag lief im Sommer aus, deshalb so günstig, denn sein Marktwert liegt bei 8 Millionen, 26 Jahre alt, rechts außen, und da muss man sagen, einer der wenigen Transfers der Mainzer, die jetzt nicht direkt funktionieren. Also sonst in den letzten Jahren finde ich viele, viele Transfers getätigt, wo du gesagt hast, das passt wie die Faust aufs Auge, das läuft, da brauchst du dir gar keine Gedanken machen.
Stichwort Amiri kam ja auch letztes Jahr im Winter, das war so ein richtiger Wintertransfer, der eingeschlagen ist.
Jetzt Nordar, in den ersten zwei Spielen zwar noch mit Joker einsetzen, danach aber keine einzige Minute mehr gespielt und zweimal sogar gar nicht erst im Kader gewesen.
Ja.
Und nicht, weil er verletzt ist, sondern er stand einfach nicht mehr im Kader.
Ja.
Und das für einen Winterneuzugang direkt nach quasi einem Monat, ich will nicht sagen aussortiert zu werden, aber auf eine gewisse Art und Weise wurde er aussortiert, wenn es nicht mehr für den Kader reicht.
Ja.
Da kann man keine gute Bewertung hinterlassen.
Nee, genau. Und also klar, die Ablösesumme von 1 Million klingt jetzt auch nicht so dramatisch. Also das oder klingt jetzt nicht so, als wäre es ein großer Transferflop und Mainz müsste sich da jetzt irgendwie groß Gedanken machen. Aber bei dem Marktwert von 8 Millionen und der Tatsache, dass er halt nur so günstig gekommen ist, weil halt sein Vertrag ausgelaufen ist, muss man schon sagen, hat man sich, glaube ich, deutlich, deutlich mehr erwartet von dem Spieler. Auch wenn, ja, wir das ja auch bei anderen Spielern schon hatten, die jetzt vielleicht nicht direkt unbedingt eingeschlagen sind und da 5 Tore geschossen haben. Aber wie du schon sagtest, nicht im Kader zu stehen, obwohl man in den ersten beiden Spielen noch von der Bank gekommen ist, das ist schon eine ziemlich negative Tendenz. Deswegen bin ich da mit der schlechtesten Bewertung bis jetzt gegangen. Und zwar mit einer 2 von 10.
Ich habe auch eine 2 von 10 gewählt. Sind wir uns ausnahmsweise mal wieder einig?
Eigentlich spricht da auch fast nichts gegen eine 1 von 10 theoretisch. Also ich meine, wie viel schlechter hätte es denn laufen sollen für ihn?
Ja, das stimmt schon.
Wenn du eingewechselt wirst und dann aussortiert wirst, er hätte gar nicht im Kader, das wäre eine 1 von 10.
Ja, ist er ja zum Schluss jetzt.
Ja.
Wir nehmen eine 1 von 10.
Ja, wenn Palinja eine 0 von 10 war, dann ist nur der schon eine 1 von 10.
Ja. Jetzt geht's zum ersten Spieler, wo es, glaube ich, darauf hinauslaufen wird, dass wir gar keine Bewertung abgeben werden. Ja,
habe ich auch so gemacht.
Und zwar geht's um Mergim Berisha. Per Leihe von Hoffenheim zurück zu Augsburg. 7 Millionen Euro Marktwert, 26 Jahre alt, Mittelstürmer. Augsburg hat eine Kaufoption in Höhe von 8 Millionen. Aber, das ganz große Aber, aufgrund einer Oberschenkelverletzung hat er bis jetzt noch keine einzige Minute gespielt, war auch noch kein einziges Mal im Kader. Sehr, sehr fraglich natürlich, ob Augsburg jetzt die Kaufoption zieht und dementsprechend, was willst du bewerten? Es ist jetzt nicht so, dass er halt fit ist und gar nicht im Kader ist, dann wäre es eine 0 von 10, sondern er ist halt verletzt und dementsprechend kannst du meiner Meinung nach nicht bewerten.
Das Einzige, was man bewerten könnte, seit der Winterpause ist Augsburg in 9 Spielen am Stück ungeschlagen. Also vielleicht hilft er in der Kabine für die Stimmung sowas von gut mit, dass die Teamkollegen so viel besser spielen. Nein, Spaß beiseite. Kann man nicht bewerten, hat einfach noch kein Spiel gemacht, ist für mich relativ eindeutig.
Dann gehen wir weiter zu Jonas Obig und dem FC Bayern. Für 7 Millionen von Köln zu Bayern, Marktwert 3 Millionen, 21 Jahre alt, Keeper. Wir haben ja schon bei dem Wechsel oder kurz nach dem Wechsel auch hier im Podcast drüber gesprochen und waren da ja auch durchaus kritisch, muss man sagen. Jetzt hat er gegen Leverkusen in der Champions League sein Debüt gegeben, profitiert natürlich jetzt von der Neuer-Verletzung. Macht da einen guten Eindruck, aber das ganz große Aber, man muss halt schauen, wie das ist, wenn Neuer wieder da ist. Und dann kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es da halt wieder in die zweite Reihe geht. Vorerst, wer weiß, wie es danach aussieht. Aber jetzt gerade kann man schon sagen, dass es Sinn ergeben hat, vom FC Bayern ihn zu kaufen, weil du hast halt einen Peretz, der ja immer noch irgendwie ja nicht so richtig zur Verfügung steht. Ein Ulreich, der ja freiwillig gefühlt auf Rang 3 geht, was die Torwartposition betrifft. Und jetzt, wenn du halt einen Neuer hast, der sich verletzt hat, war es für Bayern oder aus Bayern Sicht das Beste, dass du einen Jonas Obig geholt hast.
Und man muss ja wirklich sagen, die Auftritte von ihm, klar, gegen Bochum verloren, 3 Gegentore bekommen, aber da konnte er nichts machen.
Ja.
Und die beiden Auftritte gegen Leverkusen ohne Gegentor überstanden und da auch wirklich jetzt gerade im Rückspiel auch einige Bälle gehalten, die man auch erstmal halten muss. Also ich hatte auch meine Zweifel beim Transfer, aber das, was er jetzt gezeigt hat, ist schon... Also es wirft schon ein großes Fragezeichen auf, wie das sein kann, dass dieser Torhüter bei 1. FC Köln in der 2. Liga auf der Bank saß.
Ja, das muss da auch passiert sein.
Eigentlich also muss es so sein, ne? Das kann
ich auch nicht wirklich erklären. Also ich, als HSV-Fan, ich war beim Eröffnungsspiel gegen Köln da hat er gepatzt.
Ja.
So, und danach hat er schon mal direkt einen Stempel irgendwie so ein bisschen drauf. Aber ja, da muss eigentlich irgendwas anderes noch vorgefallen sein, bevor du halt so ein Torwart-Talent ersetzt mit Schwebe, der eigentlich ja schon völlig raus war.
Ja,
weil aber ja.
So kritisch, wie ich auch war, ich lege mich jetzt eigentlich schon fast fest. Wir sehen da gerade den neuen Manuel Neuer.
Oh, okay. Also, soweit könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin da immer noch viel zu zwiegespalten, wenn ich dieses Konstrukt mit Neuer, Nübel, Urbich sehe. Da kristallisiert sich für mich jetzt weiterhin keiner raus, der dann irgendwie die Nummer 1 wird.
Also wenn Urbich weiterhin so spielt, wie er spielt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass einfach dieses Thema Nübel komplett ad acta gelegt wird in München. Dass einfach gesagt wird, okay, der bleibt in Stuttgart oder wie auch immer, wir verkaufen den woanders hin. Und Urbig wird einfach dann der ganz normale Neuer-Nachfolger. Dann hast du Peretz als Nummer 2 dahinter oder du baust da nochmal weiter um. Und dann ist die Besetzung in der Zukunft einfach Urbik Peretz.
Möglich, ich will es auch nicht ausschließen. Also kann ich mir auch vorstellen. Aber wie gesagt, da möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen. Da möchte ich ausnahmsweise mal keinen Hot Take raushauen. Aber ihr könnt es natürlich gerne machen. Schreibt immer gerne in die Kommentare. Kommender neuer Nachfolger, ist Urbik einer, der das sein könnte? Oder sonst irgendjemand anders, den wir vielleicht auch noch nicht auf dem Zettel hatten. Wir haben ja noch keine Bewertung abgegeben.
Stimmt.
Bei einer 7 von 10.
Ich bin bei einer 8 von 10.
Wer kommt entgegen?
Ich nicht diesmal.
Ich nicht.
Oh. Also diesmal bin ich standhaft, weil es hätte halt wirklich kaum besser laufen können für ihn. Er wurde als Nummer 2 geholt.
Schon.
Er hat so quasi so viele Spiele bekommen, wie er hätte kriegen können. Außer Neuer hätte sich noch früher verletzt. Und in den Spielen hat er A, keinen Fehler gemacht und B, gute Aktionen gehabt. Also
ja, ist ja gut.
Klar, keine 10 von 10, aber bis jetzt ist es doch perfekt für ihn. Also fast perfekt gelaufen für ihn.
Wir nehmen eine 8 von 10.
Sehr gut.
Danke. Kann ich mitleben. Jetzt ist Ruhe im Karton. Weiter geht's. Michy Batshuayi für 3 Millionen von Galatasaray zur SGE gewechselt. Marktwert 7 Millionen, 31 Jahre alt, Mittelstürmer wie El Hiwahi als Ersatz für Marmoush gekommen. Man muss da natürlich sagen, ein ganz, ganz anderer Spielertyp. Aber auch Hiwahi noch nicht so ganz eingeschlagen. Ein Tor in 4 Spielen, war 2-mal in der Startelf. Aufgrund auch der verhältnismäßig geringeren Ablöse hatte man jetzt vielleicht nicht so die großen Erwartungen wie bei El Hiwahi. Deshalb bin ich auch in der Bewertung ein bisschen weiter oben. Aber es ist natürlich nicht so, wie man sich das erhofft bzw. gewünscht hat.
Es läuft halt bei beiden nicht gut, aber ich finde halt schon, bei Batshuayi ist nochmal ein großer Unterschied, den ich ihm nochmal größer ankreide, dass er halt wirklich als Soforthilfe gekommen ist, falls Wahi nicht einschlägt sofort. Weil man bei Wahi ja noch ein größeres Fragezeichen hätte oder ihn eher für die Zukunft gesehen hat. Und Batshuayi dann so ein bisschen so dieser, ja, quasi dieser Backup-Plan war, wenn Wahi nicht einschlägt, dann soll Batshuayi da sein. Jetzt ist es so, Wahi ist nicht eingeschlagen, Batshuayi aber auch nicht. Wen bewertet man dann schlechter? Das ist dann ein bisschen schwierig.
Ich finde Tendenz dann eher Wahi.
Ja, in der Tendenz Wahi, aber ich bin bei Batshuayi trotzdem auch bei einer 3 von 10 nur.
Habe ich auch.
Ja, dann sind wir uns ja einig, sehr gut. Ein Tor aus 4 Spielen klingt zwar jetzt gar nicht mal so schlecht, aber auch nur 2-mal Startelf und auch sonst die Bindung im Spiel war irgendwie noch nicht so wirklich da. Deswegen, und gerade bei Frankfurt läuft es ja auch wirklich nicht gut aktuell. Und ein großes Thema da sind halt aktuell einfach die Stürmer und Batshuayi ist dann ein sehr, sehr großer Faktor von.
Wir gehen zurück nach Sinsheim. Haben wir schon 2 Transfers gehabt. Es kommt der dritte, Leo Østigard. Leihe mit Kaufoption von Stade Rennes. Die soll bei 10 Millionen Euro liegen. Marktwert 7 Millionen, 25 Jahre alter Innenverteidiger. Und ich habe es da kurz gemacht. Es ist genau das, was Hoffenheim die letzten Jahre gesucht hat. Ich meine, was haben wir hier ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast so genau besprochen haben, aber generell bei Transfermarkt Riesenthema. Hoffenheim braucht verdammt nochmal einen Innenverteidiger, wenn nicht sogar mehrere.
Ja.
Und sie haben keinen irgendwie bekommen, der sie so richtig zufriedengestellt hat.
Viel Geld ausgegeben, viel neue geholt, aber nie einen gehabt, der wirklich Stabilität gebracht hat. Ob das ein Ozan Kabak war, der häufig verletzt war, ob das ein Stanley Nsoki war, der viel Geld gekostet hat, der nicht eingeschlagen ist, ob das ein Attila Schalay war, der nie eingeschlagen ist. Und jetzt hast du, genau wie du sagst, einen Østigard, der genau das mitbringt. Er ist geisteskranker Fels in der Brandung einfach. Der räumt da alles weg, kompromisslos. Genau das, was Hoffenheim gebraucht hat. Und diese Kaufoption in Höhe von 10 Millionen ist ja nicht gering, aber es gibt schon Berichte, dass es eigentlich fast schon sicher ist, dass Hoffenheim diese ziehen wird. Und das sagt eigentlich alles über den Spieler aus, dass es eigentlich hätte kaum besser laufen können. Deswegen bin ich fast in Richtung 10 von 10 gegangen, habe mich dann aber noch auf eine 9 von 10 runtergekämpft. Weil ich irgendwie dachte, für eine 10 von 10 bräuchte ich noch was Besondereres.
Was hätte er denn noch mehr machen können? Als Innenverteidiger muss man ja auch nichts Besonderes machen.
Ja.
Außer deine Arbeit.
2 Tore.
Okay. Hohe Ansprüche. Ich hab bei mir in der Bewertung auch noch 9 von 10 stehen, aber wir haben vorhin in der Mittagspause drüber gesprochen, da habe ich gesagt, was spricht da eigentlich gegen eine 10 von 10?
2 Tore. Ich weiß es nicht, nee, es ist eine gute Frage.
Das war die Problemposition von Hoffenheim für mehrere Transferperioden und jetzt hast du im Winter vor allem, nicht im Sommer, sondern du hast im Winter diesen Notnagel geschlossen. Mit einer Leihe, die zu einer Kaufoption werden kann, die nicht so hoch liegt. Komm, ich lege mich jetzt fest, das ist eine 10 von 10.
Er hat halt erst 4 Spiele gemacht. Ne? Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, 4 Spiele gemacht. Eins davon haben sie 4-0 gegen Berlin verloren, gegen Union.
Ach, scheiße.
Das ist vielleicht nochmal ein Argument dagegen, dass es auf eine... Wenn die jetzt alle 4 Spiele
Mann,
zu 0...
ja, warum guckst du denn nochmal Statistiken nach? Das ist doch... Braucht man doch nicht.
Also ich habe ihn ja auch, gerade so was seine persönliche Leistung angeht, sehr, sehr positiv im Kopf. Aber in 4 Spielen, in denen er gespielt hat, 6 Gegentore, das reicht mir nicht für den 10 von 10.
Ja, wenn man davon das eine aber rausnimmt, 2 in 3.
Ja, und davon haben sie halt 2 gewonnen, 1 unentschieden. Aber trotzdem, nee. Ich habe ja ihn auch sehr, sehr positiv auf dem Zettel, aber eine 7 von 10 ist mir zu viel. 9 von 10 gehe ich mit.
Na gut.
Wir hatten ja auch beide 9 von 10 stehen.
Ja, ich weiß.
Dann lass uns
doch mal. Ich wollte für den Content eine 10 drin haben. Ist okay, wir lassen es. Wir nehmen die 9 von 10. Auf geht's nach Leipzig. Auch nicht das erste Mal heute. Riedle Baku, schon mehrfach genannt. Jetzt sprechen wir kurz über ihn. Für 4,5 von Wolfsburg geholt. Marktwert 7 Millionen, 26 Jahre alt, rechter Verteidiger. Für ihn persönlich kann man sagen, ist das ein guter Wechsel gewesen. Ist in jedem Spiel zum Einsatz gekommen. 2 Spiele als Joker, sonst immer in der Startelf. Also da schon kann man sagen, das ist mehr als man erwartet hat. Also mehr auch als ich erwartet habe. Spielt solide, kann aber jetzt nicht für diesen entscheidenden Punch sorgen. Und das größte Problem, für Leipzig läuft es halt überhaupt nicht. Wir hätten das mit Hermoso und so ja schon ähnlich, dass es persönlich in Ordnung ist, aber für den Verein läuft es nicht. Bei Baku sieht es halt ähnlich aus.
Ja, absolut. Seit er gekommen ist oder seit der Rückrunde hat Leipzig gerade mal 2 Spiele gewonnen. Und das ist dann natürlich schon ein ziemlich, ziemlich großes Zeichen dafür, dass Baku anscheinend auch nicht so der Spieler ist, der da gerade den Karren aus dem Dreck zieht. Also ich habe es auch so gesehen wie du. Ich hätte auch gedacht, er spielt deutlich weniger oder er muss sich da auch ein bisschen so dieser Rotation anschließen, die in Leipzig ja schon eigentlich meistens der Fall ist. Dass er so häufig und so regelmäßig auch von Anfang an spielt, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber auch, genau, er wartet noch auf seinen ersten Scorerpunkt, was man von einem zumindest Halboffensivspieler schon irgendwie eigentlich erwarten müsste.
Gerade bei einem Top-Club wie Leipzig. Beispiel, ja.
Genau. Deswegen kann man da, finde ich, auch nicht zu hoch gehen. Wobei, ja, eine 7 von 10 ist schon relativ hoch, aber die habe ich auf dem Zettel stehen.
Ich bin auf jeden Fall weiter unten.
Echt?
Ich habe eine 6 von 10. Also was heißt weiter unten?
Ja, ist so viel weit.
Ja, es ist nicht so viel weiter unten, aber ich, als erstes mir das nochmal, das ist immer das Witzige, man schreibt vorher was auf, man spricht dann darüber, man diskutiert darüber und hat im Kopf, denkt man sich dann, was würde ich denn jetzt aus dem Gespräch herausgeben? Denkt mir so, okay, es klingt eigentlich für mich nach einer 5 von 10. Guck, was ich geschrieben habe, 6 von 10. Denkt mir so, ja, okay, du sagst dann auf einmal 7 von 10. Also ich habe jetzt 6 von 10,
aber dann nennst eher nach unten. Aber dann würde dann ich eher ist 6 von 10 doch ganz okay. Dann, ja. Wenn ich bei einer 7 war, du eigentlich bei einer 5, wir uns jetzt gerade irgendwie so ein bisschen auf einer 6 geeinigt haben. Es ist, ich glaube, eine 6 von 10 passt, weil genau, er hat halt persönlich mehr gemacht, als wir es eigentlich erwartet hätten. Bei Leipzig läuft es aber nicht und er selbst hat bis jetzt auch noch nicht so viel gezeigt, dass man ihn da irgendwie persönlich höher eingenommen
hat. Er ist aus der Leipziger Mannschaft jetzt nicht super positiv herausgestochen.
Genau.
Wir gehen zu deinem Verein, zu Werder Bremen. Die haben im Winter Issa Caboret per Leihe von Man City verpflichtet. 6 Millionen Euro Marktwert, 23 Jahre alt, Außenverteidiger, auf beiden Seiten einsetzbar. Gerade zu Beginn, finde ich, mit vielen, vielen guten Ansätzen. Wenn man jetzt sich das Auswärtsspiel in Dortmund anguckt, da hat er mir sehr, sehr gut gefallen, hat frischen Wind reingebracht. Man muss aber auch sagen, Konkurrenz mit Agu und Köhn gerade auf der linken Seite, rechts ist Weiser eh gesetzt, da führt kein Weg dran vorbei, ist sehr, sehr groß. Ich finde, für eine Laie ist es in Ordnung, aber auch jetzt nicht so, dass er klar über Köhn und Agu jetzt auf einmal anzusiedeln ist.
Nee, genau, und das ist so ein bisschen, es ist, finde ich, so fast das Gegenteil von Baku und auf eine Art dann wieder gleich, weil er hat diese Spielzeit, die Baku hat, hat er nicht. Dafür hat er aber irgendwie, finde ich, mehr positiven Impact in der Zeit, in der er gespielt hat, gebracht. Und deswegen tue ich mich damit einer Bewertung auch irgendwie voll schwer, obwohl es eigentlich dann ja wieder fast gleich ist. Deswegen habe ich auch eine 6 von 10 stehen, genau wie bei Baku, wo wir uns jetzt auch drauf geeinigt haben. Aber dadurch, dass wir bei Baku einen runtergegangen sind, könnte man vielleicht bei Caboret auch einen runter, weil er...
Ich habe eine 5 von 10
aufgegeben. Ja, dann gehe ich da mit dir mit, wenn wir bei... Ja, ich finde schon, wenn wir... Er kann nicht auf einer Stufe mit Baku stehen, weil da die Spielzeit bei Baku einfach noch viel, viel...
Ja. Bei einem Verein ja nichts gegen Werder Bremen, tut mir leid, aber in der Tabellenregion nochmal woanders steht.
Ja, und man muss schon auch sagen, bei Werder lief es jetzt ja seit der Winterpause auch nicht so ideal, auch wenn das letzte Spiel gegen Leverkusen...
Sehr nett ausgedrückt.
Seit dem Leverkusen-Spiel ist meine eigene Laune auch wieder ein bisschen besser. Aber ja, genau, deswegen finde ich es schon okay, dass wir da auf eine 5 von 10 runtergehen. Es ist auch so ein bisschen dieses, wie bei den Spielern, die halt kaum gespielt haben, weil er auch noch nicht so viel gespielt hat. Man kann ihm nicht richtig was vorwerfen,
ja.
Aber gleichzeitig irgendwie auch... Ja, hat er jetzt auch keine positiven Argumente auf seiner Seite, so ja, richtig.
Er hat nicht Köhn und Agu verdrängt, dass die keine Rolle mehr spielen und es keinen Weg mehr an ihnen vorbeiführt.
Und das war eigentlich das Ziel, womit er ja schon verpflichtet wurde. Also er kam ja schon als jemand, der den Druck machen soll und den auch, das kann man vielleicht als positives Argument noch nennen, dass Felix Agu jetzt, seit er diesen Druck im Nacken hat, deutlich besser spielt. Aber das kann man, aber das lässt man nicht mit reinnehmen. Auf 5 von 10 passt.
Ja.
2 Spieler noch.
Der vorletzte ist Jakob Bruun-Larsen. Für 1,7 Millionen von Hoffenheim zu Stuttgart gewechselt. Marktwert 6 Millionen, 26 Jahre alt. Links außen. Für ihn hat sich der Wechsel, muss man sagen, schon ausgezahlt. Ist ja sozusagen zurückgekehrt zu Sebastian Hoeneß, den er aus gemeinsamen Zeiten bei Hoffenheim kennt. Man muss auch sagen, es war klar, dass er jetzt nicht direkt Stammspieler wird. Dafür ist die Konkurrenz beim VfB zu groß. Aber er hat halt fast schon mehr Bundesliga-Minuten absolviert für Stuttgart als für Hoffenheim. Für Stuttgart sind es 343, für Hoffenheim 393. hat zudem im zweiten Spiel gegen Leipzig direkt getroffen. Also vom Impact her kannst du ihm da nichts vorwerfen, beziehungsweise war das sogar gut. Und man kann aus seiner persönlichen Perspektive sagen, er hat es eigentlich alles richtig gemacht.
Ja, ich habe eigentlich jetzt auch gerade, während du es vorgelesen hast, ist wieder so ein Punkt, wo ich mich jetzt gerade noch mal ein bisschen umentscheide. Eigentlich kann man da fast noch weiter hochgehen. Ich habe eine 7 von 10 aufgeschrieben, aber dafür, dass er nur 1,7 Millionen Euro gekostet hat, was wirklich ja gerade bei Stuttgart, die Champions League spielend oder zu dem Zeitpunkt noch gespielt haben, wirklich wenig Geld ist. Und das verglichen mit dem Einfluss, den er schon hatte, auch verglichen mit seiner Hoffenheimer Zeit und dem Einfluss da,
ja,
ist es schon fast höher als eine 7 von 10. Aber ich habe eine 7 von 10. Was hast du denn?
Ich hatte sogar, manchmal weiß ich auch nicht, warum ich was aufgeschrieben habe. Ich hab nur eine 6 von 10, weil es jetzt aber auch nur halt der eine Scorer war, dieses eine Tor war.
Ja, das lässt es halt nicht so gut aussehen. Aber andererseits, wie du es auch schon gesagt hast, es wurde ja auch nicht von ihm erwartet, dass er Stammspieler wird.
Ich glaube, ich bin mit einer 7 von 10, bin ich aber eigentlich fein.
Ja, dann lass es so.
Ich glaube, es ist für mich keine 8 von 10.
Okay.
Dann hätte ich schon, auch wenn man ihn mit einer gewissen Intention geholt hat, finde ich die Diskrepanz jetzt zu einem Hermoso oder sowas zu groß, wenn wir 8 von 10 gehen.
Ja, stimmt. Und man muss ja schon auch sagen, auch bei Stuttgart lief es seit der Winterpause nicht so gut.
Ja.
Und das ist ja auch wieder so, ähnlich wie bei Hermoso, hat viel gespielt oder mehr als man erwartet hätte, aber die Leistungen stimmen nicht so ganz, gerade bei der Mannschaft dann nicht.
7 von 10 bin ich fein mit.
Super.
Und dann gehen wir nochmal zum Abschluss zu Borussia Dortmund, zu Daniel Svensson. Laie mit Kaufoption von Nordsjælland. Die Kaufoption soll bei 8 Millionen Euro liegen. Marktwert 5,5 Millionen. 23 Jahre alt, linker Verteidiger. Die Position, wo Dortmund auch unbedingt was gesucht hat, obwohl aus der Versenkung Rami Benzebaini zurückgekommen ist, der das auch meiner Meinung nach echt ganz gut gemacht hat. Nichtsdestotrotz, direkt mit guten Ansätzen zu Beginn. Vor allem in der Champions League, da hat er alle 3 Spiele von Anfang an absolviert. Jetzt leider das große Aber, fällt jetzt halt mit einem Innenband-Anriss aus. Ich habe jetzt geschrieben, Bewertung 6 von 10, ohne Verletzung 7 von 10.
Ich bin sogar bei einer 8
von 10. Man könnte von auch 7 von 10 und ohne Verletzung 8 von 10 nehmen.
Ja, ich bin sogar bei einer 8 von 10, weil ich genau das, also es ist genau so ein Dortmund-Transfer, den wir uns eigentlich in den letzten Jahren gewünscht haben. Ja, denn nicht dieser Standard-Bundesliga-Spieler, der sich dann irgendwie, der so auf dem aktuellen Leistungspeak geholt wird und dann in Dortmund dann die Leistung abfällt, so wie Benzebaini oder auch ein Anton jetzt. Das ist genau so ein Spieler, der eigentlich halt so jung aus einer Liga kommt, wo die Qualität nicht so hoch ist, der dann zu Dortmund kommt und dafür, dass er bis jetzt in einer Liga gespielt hat, die ja von der Qualität deutlich unter der Bundesliga ist und dass er auch noch nie Champions League gespielt hat und so weiter, hat er in seinen ersten Spielen schon wirklich auch teilweise, würde ich sogar schon fast so weit gehen und sagen, in diesen Spielen die Dortmunder Leistung getragen. Also mit seinem,
Was du meinst.
Weil er halt so viel Energie reingebracht hat. Das ist genau das, was Dortmund so lange gefehlt hat. Und da war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich war dann auch wieder überrascht, dass dann in anderen Bundesligaspielen zum Beispiel immer wieder Benzebaini den Vortritt bekommen hat, auch vor der Verletzung von Svensson. Da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man Svensson da jetzt schon so richtig auch sich festspielen lässt. Die Verletzung ist jetzt sehr, sehr bitter, aber ich finde schon rein sportlich, auch wenn man jetzt sich halt wieder überlegt, eine 5,5 Millionen Marktwert, die Erwartungen waren nicht so hoch und dafür.
Ja, komm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe heute einen guten Tag.
Das freut mich doch.
Wir gehen auf eine 8 von 10.
Sehr schön.
Um dich glücklich zu stimmen.
Das war ein schöner Abschluss jetzt, ja.
Ja, oder?
So gehe ich gerne aus dem Podcast raus.
Sensationell. Wenn du gut gelaunt bist, sind wir alle gut gelaunt. Ihr hoffentlich auch.
Ja, schön.
Ich hoffe, wir sind euch nicht auf den Schlips getreten mit den Bewertungen zu den jeweiligen Spielern.
Zum Teil
wahrscheinlich schon. Immer
so.
Ihr könnt natürlich auch gerne zu jedem Spieler oder auch zu weiteren Wintertransfers, die wir jetzt heute in der Folge nicht besprochen haben, eure Bewertung abgeben von 0 bis 10. Wir sind sehr, sehr gespannt und ja, wie ihr jetzt gemerkt habt, es ist nicht immer so ganz einfach, Spieler zu bewerten, aber ich hoffe oder glaube, wir haben da eine ganz gute Bewertung jetzt gefunden. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Habt jetzt ja nochmal einmal Bundesliga, bevor es in die schöne Länderspielpause geht und sagen bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.